Herzlich willkommen zu Regulation First. Hier findest du alltagstaugliches Nervensystemwissen als Weg zu mehr Selbstregulation und Milde mit dir.
Ich bin Kathi Bohnet, Traumatherapeutin und arbeite seit vielen Jahren mit Selbstregulation und Nervensystemwissen.
Und ich bin Marta Pani, ich bin Ergotherapeutin und stelle hier Fragen aus dem Alltag, die euch und mich bewegen.
Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Nervensystemwissen helfen kann, dich selbst besser zu verstehen und milder mit dir umzugehen. Schön, dass du da bist.
Ja, heute kann ich gleich zwei Leuten Hallo sagen hier im Podcast. Ich habe nämlich die große Freude, gleich mit zwei Traumatherapeutinnen und Spiegel-Bestseller-Autorinnen sprechen zu dürfen hier. Die eine kennt ihr bereits hier aus dem Podcast, nämlich Hallo Kathi, Kathi Bohnet. Schön, dich zu sehen. Und die andere, Hallo Verena König. Ich freue mich total, dass du auch hier bist bei uns und uns heute unterstützt bei unserem Thema, wie wird eigentlich die Welt aussehen, wenn Regulation First wirklich gelebt wird, im großen Stil in der ganzen Gesellschaft. Voll schön, dass ihr beide da seid.
Ja, hallo ihr zwei.
Ich freue mich auch sehr, da zu sein.
Hallo. Und auch hallo an dich auf der anderen Seite des Kopfhörers. Schön, dass du da bist.
Ja, und wir haben ja den Grundsatz Regulation First bei uns im Podcast immer auch am Anfang eine Regulationsübung zu machen. Und heute, Verena, habe ich mitbekommen, dass du die anleiten würdest für uns und freue mich schon sehr darauf. Nachdem es voll aufregend ist für mich, mit euch beiden zu sprechen, gerade auch, weil ihr einfach beides Menschen seid, die mich auf meinem persönlichen Weg schon eine ganze Weile begleiten, bin ich jetzt gar nicht böse, direkt selber eine Regulationsübung machen zu können, bevor wir so richtig ins Gespräch reinstarten.
Ach, wie schön. Ach, das ist lieb von dir. Auch danke für deine lieben Worte, Martha. Und ich glaube, eine Regulationsübung zu machen, tut uns einfach immer gut, egal ob wir uns gerade sehr reguliert oder vielleicht ein bisschen aktiviert fühlen, weil es einfach auch etwas mit Achtsamkeit zu tun hat und mit dem Präsentsein im jetzigen, gegenwärtigen Moment. Und deswegen sind auch alle herzlich eingeladen, mitzumachen, die gerade zuhören. Und ich würde gerne eine kleine, ganz, ganz niedrigschwellige Übung machen, die ich sehr, sehr gerne einsetze in meinem Alltag für mich selbst und auch in fast jeder Sitzung mit Klientinnen und Klienten und auch in anderen Kontexten, in Gruppenkontexten oder auf Vorträgen, eigentlich egal wo. Und diese Übung, die dient dazu, dass wir unserem Nervensystem, und das kann man vielleicht, ja, kann man an anderer Stelle etwas vertiefen, und unserer Neurozeption, also unserem inneren Sicherheitssystem, die Möglichkeit geben, wahrzunehmen, dass wir hier und jetzt gerade in einem ungefährlichen, in einem sicheren Moment sind. Und dazu kann man, ganz egal, ob man gerade sitzt oder steht oder vielleicht auch durch den Wald spaziert oder in einem Café ist, irgendwo in der Öffentlichkeit und mit Kopfhörern lauscht, einfach den Blick von da lösen, wo er gerade sich gefestigt hat, und kann ihn mal durch die Gegend wandern lassen, im Sinne einer Orientierung, einer optischen Orientierung. Und man kann sich vorstellen, man würde ein Gemälde betrachten, also so auch für Details, Wahrnehmung schärfen, oder auch, wenn man möchte, erstmal sich einen Überblick verschaffen und einfach rundherum schauen. Und wenn man zum Beispiel sehr aufgeregt ist, dann kann es hilfreich sein, sich auf Dinge zu konzentrieren wie horizontale oder vertikale Linien im Raum. Und manchmal kommt, bei mir zuverlässig, dann auch ein Seufzen oder ein Gähnen auf oder ein Bewegungsimpuls, so das Gefühl, sich ein bisschen strecken oder recken zu wollen. Und das ist ganz toll, wenn nicht nur die Augen rumwandern, sondern auch der ganze Kopf mit dem Hals sich mitbewegen darf und man vielleicht, wenn man hinter sich schaut, man auch so eine kleine Rotation macht in der Wirbelsäule und auch nach unten schaut, dann sieht man den eigenen Körper auch im Raum, oder nach oben schaut, sodass man auch sieht, was einen oben so umgibt. Und manchmal kommen da wirklich Seufzer, Gähner, man hat das Gefühl, man möchte sich ein bisschen bewegen, hin und her schunkeln. Und diese kleine Orientierung, die mobilisiert auch manchmal die Beweglichkeit. Also wenn man so ein bisschen in der Starre saß, kann es sein, dass es jetzt auch richtig gut tut, sich mal ein bisschen zu strecken. Also sich zu erlauben, etwas in die Ausdehnung zu gehen. Oh ja, und damit kommt man direkt auch in eine somatische Orientierung, dass man merkt, der Körper ist auch da in dieser Gegenwart, sitzt oder steht oder liegt auf einer Unterlage. Und die kann man auch, wenn man möchte, jetzt noch mal kurz in die Wahrnehmung holen. Der Blick kann dabei weich gestellt sein, einfach in die Weite schauen, oder die Augen können sich auch schließen, wenn das angenehm ist, können aber auch jederzeit wieder aufgehen. Und dann kann es gut tun, einfach für einen Moment auch diese Kontaktstellen zu spüren, wo der Körper die Unterlage berührt, und sich darauf niederzulassen. Und wer möchte, könnte jetzt tatsächlich auch die Aufnahme pausieren, um darin noch ein bisschen zu verweilen, weil da kann man auch richtig schön die Zeit etwas dehnen und in der Schwerkraft baden. Und wer bereit ist, könnte auch von hier aus jetzt wieder auftauchen und die Orientierung und das Ankommen damit vollenden. Und ja, vielleicht auch während des Lauschens immer mal wieder sich umschauen oder in der Schwerkraft orientieren, weil das auch so gut tut, wenn man vielleicht ein wenig berührt ist von Themen oder von irgendetwas, ein bisschen weggezogen wird, wenn die innere Aufmerksamkeit vielleicht zu gewissen Themen hin strudeln möchte, dann hilft die Orientierung auch sehr, sich wieder im Hier und Jetzt zu verankern. Ja.
Ja, vielen Dank. Das war total schön, jetzt sich hier gemeinsam zu orientieren und damit auch so wirklich gut anzukommen hier in unserem Gespräch. Und was euch beide ja auf jeden Fall verbindet, dich Verena und dich Kathi, ist eure große Liebe für Nervensystemwissen und Traumaverständnis. Und also gerade du, Verena, hast in deinem Podcast Kreative Transformation, der ein sehr wertvoller Podcast ist mit über 400 Folgen inzwischen. Also da findet man wahnsinnig viel hilfreiches und wohlwollendes Wissen über Trauma und verschiedene Sachen, die da damit zusammenhängen. Also große Empfehlung, falls den irgendjemand noch nicht kennt.
Ja, danke.
Ein Satz, den du da in diesem Podcast prägst, ist: Trauma, also das Wissen über Trauma, hat die Kraft, die Welt zu verändern. Und auch von der Kathi kenne ich das, dass sie einfach sehr mit Leidenschaft dahinter ist, Wissen über das Nervensystem und Trauma und wie wir da als Menschen einfach funktionieren in unseren Säugetierkörpern in die Welt zu bringen, weil ihr beide eine Vision davon habt, dass das unsere Welt schöner machen könnte. Und heute wollen wir uns dieser Vision ja ein bisschen annähern und ein bisschen erkunden, was das für die Welt bedeuten würde, wenn mehr Regulationswissen, mehr Wissen über dieses, wie funktionieren wir da eigentlich als Menschen, da wäre. Und ich möchte jetzt zum Einstieg aber einfach mal kurz nachfragen, auch ob ihr Regulation noch mal ganz kurz erklären wollt, was jetzt gemeint ist mit Regulation first, mit diesem Prinzip, sich erst zu regulieren, damit einfach hier alle, die zuhören, so ungefähr auf einem Wissensstand sein können und gemeinsam in das Gespräch zu starten.
Wir haben gerade wunderbar synchron eine Handbewegung gemacht, wirklich die identische Handbewegung. Kathi hat mir den Ball und ich ihr den Ball rübergereicht. Da ich den Titel so schön finde, Regulation first, Kathi, finde ich es total schön, wenn du es vielleicht auch beschreiben magst, weshalb du es auch als Schwerpunkt und Motto für deinen Podcast tatsächlich gewählt hast. Das fände ich total schön als Einstieg.
Ja, weil ich einfach immer wieder merke, wie anders sowohl ich selbst als auch KlientInnen, als auch Menschen, denen ich begegne, sowohl die Welt sehen als auch in der Welt agieren, je nachdem, in welchem Nervensystemzustand sie eben sind. Also es ist sowohl ein Erleben, das Erleben ist anders Und auch das Agieren und Reagieren auf die Welt ist anders, je nachdem, in was für einem Nervensystemzustand wir uns befinden. Und ich arbeite ja viel mit Kindern und Jugendlichen, auch gerade so im Bereich Schule zum Beispiel. Und da ist es immer wieder so deutlich, wenn dort Regulation vor Lernen zum Beispiel steht, was das für einen Unterschied macht und was da einfach in der Schule sich verändern könnte. Ne? Da können wir nachher noch drüber sprechen. Und auch in der Praxis, ganz banal, also wenn ich mit irgendwelchen therapeutischen Interventionen da ankomme, die fallen auf einen ganz anderen Grund, wenn ich mich erst auf das Thema Regulation fokussiere und gucke, was ist da im gegenüberliegenden Nervensystem eigentlich los und welche Intervention kann ich da überhaupt gerade anbringen, welche kann überhaupt landen. Und für mich ist das so ein essentieller Unterschied, also es ist so ein wirklich grundlegender anderer Blick auf die Welt. Und ich finde, den gibt es einfach immer noch viel zu wenig. Deswegen ist mir das so wichtig, dieses Regulation first. Also egal, wo wir hingucken.
Ja, das ist, es ergibt so viel Sinn.
Ja. Ja, und Regulation meint ja eben auch nicht nur, wir machen irgendwelche Regulationsübungen, sondern es geht ja dabei auch wirklich darum, so mitzubekommen, wo stehen wir eben in unserem Nervensystem, uns quasi in uns selbst und unserem Nervensystem und dem, wie das funktioniert, auch orientieren zu können. Und dadurch ergibt sich ja dann oft eine ganz andere Handhabbarkeit von Situationen oder Einordnbarkeit von Themen. Und ich wollte euch mal fragen, wie das eigentlich sich sich bei euch im Alltag auswirkt, dass ihr dieses Wissen habt, also was sich für euch so persönlich im Alltag damit verändert hat. Und vielleicht magst du anfangen, Verena.
Gerne. Vielleicht noch ergänzend zu dem, was Kathi gerade sagte, zur Regulation und ihrer Wirkung oder warum Regulation first so wichtig ist, was ja auch noch bestimmt weiter vertieft wird in unserem Gespräch. Ich denke auch, dass Regulation, sowohl Selbstregulation als auch Koregulation, eine Fähigkeit ist, die wir haben, wenn wir sie erwerben konnten, also wenn wir gelernt haben, wie es ist, in einem sicheren Verbundensein uns selbst zu spüren und auch Herausforderungen zu meistern. Und ich finde auch, dass Regulation in den Mittelpunkt zu stellen so wichtig ist, weil es eben für einen Großteil oder für sehr viele Menschen eine nicht zugängliche Fähigkeit ist. Und wir für viele dadurch eine Brücke bauen können zu einer anderen Lebensqualität oder auch zu einem anderen Selbstbezug, zu einer anderen Beziehung zum eigenen Erleben. Und das heißt, ich finde auch, das in den Vordergrund zu stellen, ist wie eine Voraussetzung, damit, genau wie Kathi es gesagt hat, Dinge, die gut tun können, überhaupt gut tun können. Weil sie es nämlich nicht können, wenn man in einem sehr dysregulierten Zustand ist und das vielleicht sogar chronisch und dauerhaft und latent. Ja. Und daran schließe ich gerne meine Antwort an deine Frage an, liebe Martha, also wie Koregulation oder Regulation im eigenen Leben, im eigenen Alltag wirkt. Und ich bin immer wieder so beseelt davon, zum einen, wie in meiner Arbeit das Thema Regulation und Koregulation einen großen Unterschied macht. Also im Arbeitsalltag hat sich viel geändert, verändert, als der Traumafokus vor vielen Jahren klarer wurde und dann auch nach und nach mehr Nervensystemwissen auch in der Traumatherapie Einzug gehalten hat. Und ich finde es so wertvoll, die Niedrigschwelligkeit in diesen Übungen zu beobachten oder nutzen zu können, dass man also durch kleine Interventionen, die ganz, ganz natürlich und manchmal beiläufig wirken, eine so schöne Unterstützung für das Innere, für den Körper, für das Nervensystem bereitstellen kann. Und das heißt, ich bemerke in ganz vielen Situationen in meinem Leben, wie ich bewusst oder unbewusst mich selbst reguliere oder auch Koregulation anbiete, durch beispielsweise Gesten oder durch ein bewusstes Atmen, was dann auch über eine ganz unterbewusste Ebene auch eine koregulierende Ansteckungskraft hat sozusagen. Also ich habe das Gefühl, das ganze Nervensystem Wissen verändert einfach den Blick auf die Welt und auch den Blick auf Situationen und gibt so viele Möglichkeiten für Selbstwirksamkeit und auch für eben mehr Verbundenheit. Das ist so das, was ich im Alltag beobachte. Ganz vielschichtig und ganz bunt ist das.
Oh ja, das dockt sehr an hier auf jeden Fall. Also ich kann das gut nachfühlen, was du sagst. Und Kathi nickt hier auch gerade. Und ja, es macht einfach oft wirklich einen ganz großen Unterschied, wenn eben erst die Regulation da ist, so wie Kathi das vorhin auch gesagt hat, dass manche Interventionen, manches gar nicht ankommen kann, wenn einfach zu viel sich das System gerade unsicher fühlt. Und ich glaube, dass es relativ viele Menschen gibt, die mit sehr viel Unsicherheit im Nervensystem herumlaufen und da gar keine Worte dafür oft haben, weil das einfach so ein Grundgefühl ist, das da ist, wenn man eben nicht mit genug Regulation und Koregulation aufgewachsen ist. Mhm. Und da kommen wir jetzt dann wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen mehr hin, weil das natürlich auch die Art, wie wir als Gesellschaft zusammenleben, prägt, dass es da einfach an vielen Stellen vielleicht nicht so viel Wissen gibt bisher. Aber zuerst möchte ich auch dich noch fragen, Kathi, wie sich in deinem Leben dieses Wissen über Regulation und das Nervensystem ausgewirkt hat.
Ja, das ist ja kein großes Geheimnis. Ich hatte ja nicht so eine wahnsinnig tolle Kindheit und habe nicht so viel Koregulation erlebt. Das heißt, ich habe selber erfahren, wie das ist, nicht so eine gute Selbstregulationsfähigkeit zu haben und die erst im Laufe von vielen Jahren und viel guter körperorientierter, nervensystemorientierter Therapie neu zu erlernen, ne? Was ja einfach auch eine gute Botschaft ist. Also der Zug ist noch nicht abgefahren. Also ich habe mit Ende 20 habe ich angefangen, die für mich hilfreichen Therapiesitzungen zu bekommen und mein Nervensystem an den Stellen nachzunähren und wirklich eine eigene Selbstregulationsfähigkeit entwickeln zu können. Und das spüre ich natürlich selbst in meinem Alltag. Das haben meine Kinder zu spüren bekommen, denen ich natürlich Schritt für Schritt immer eine bessere Co-Regulatorin sein konnte. Und in jüngster Zeit ist es total interessant, erlebe ich das mit Hunden. Ich habe irgendwie gerade so eine Handvoll Angsthunde in meinem Umfeld, die total angstvoll durch die Welt gehen und Angst vor anderen Menschen haben, vor anderen Hunden sowieso etc. Und die mögen mich alle total gerne und suchen ganz aktiv den Kontakt zu mir. Weil meine Hände gehen auch automatisch immer an deren Nieren dann zum Beispiel. Was so einen ganz regulierenden Einfluss auf das auch Hundenervensystem hat, weil da die Nebennieren eben auch dran sitzen, wo diese ganzen Stresshormone ausgestoßen werden. Und die haben mir gegenüber so gar keine Angst. Im Gegenteil, also die suchen tatsächlich diesen regulierenden, koregulierenden Kontakt. Und das finde ich gerade total schön, weil die natürlich überhaupt gar kein kognitives Wissen über Nervensystem, Koregulation, Selbstregulation oder irgendwas haben, sondern diese Sprache ohne Worte, die wir mit unserem Nervensystem ja vermitteln, einfach verstehen. Und genauso ist es ja zwischen Menschen. Ja, also wenn Menschen ein meist reguliertes Nervensystem irgendwie haben, dann hat das eine Auswirkung auf die Umwelt. Also das, ne, wenn ich mit regulierten Menschen in einem Raum bin, ich fühle mich dann tendenziell auch manchmal wohler, weil das einfach, ja, da kommen viele Signale von Sicherheit bei mir an. Ich sende Signale von Sicherheit aus und das potenziert sich ja dann so im Raum. Und gleichzeitig können die Menschen, die ja gerade eher so einen inneren Alarm angeschaltet haben, die empfangen diese Signale von Sicherheit und die haben es dann viel leichter, sich da auch wieder ein bisschen durch Koregulation regulieren zu lassen.
Ja, das macht echt einen riesen Unterschied aus, regulierte Menschen im Umfeld zu haben und mal Koregulation zu bekommen. Also wir haben da im Podcast auch schon drüber gesprochen in früheren Folgen, gerade wie es ums Thema Beziehungen gegangen ist, was das einfach für einen Unterschied macht, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben länger eine stabile Koregulation bekommt.
Düdüm, kurze Unterbrechung. Es folgt eine kurze Werbung für mehr Regulation in deinem Alltag. Nervenstark verbunden. Mein Spiegel-Bestseller. Ein Buch über Selbstregulation von Kindern. Für mehr Geborgenheit, Wachstum und einen entspannteren Familienalltag. Und ich frage mich, was es in deinem Blick auf Kinder verändern könnte, ihr Verhalten aus Nervensystemperspektive zu verstehen. Ein Buch, das dich in deiner Haltung und in deinem Verständnis und auch deinen Alltag verändern wird, weil dein Nervensystem Verbindung liebt und Entwicklung. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Tudum, Werbung Ende.
Und was ich jetzt noch einfach auch dazu erzählen wollte, weil, also ich bin gerade noch mit einem relativ dysregulierten Nervensystem auf dem Weg in langsam die Regulationsfähigkeit ausbauen. Und was es für mich an ganz großem Unterschied auch mitbringt, ist, dass dieses Wissen auch ganz viel Milde mit mir selber mit sich bringt. Also, dass ich viel freundlicher mit mir sein kann, damit auch viel gewährender mit vielen Dingen. Und das nimmt, glaube ich, auch viel Stress raus, wenn einfach da nicht so viel Selbstverurteilung noch dazukommt. Ja. Und es macht auch den Kontakt mit anderen Menschen einfacher, wenn man einordnen kann. Also wenn man nämlich anfängt, das eigene Nervensystem kennenzulernen, bekommt man ganz schnell auch Ideen, was beim Gegenüber los sein könnte. Also das ist ja dann zwar immer erstmal nur eine Vermutung von außen, aber man bekommt so wie eine kleine zusätzliche Wahrnehmungslandkarte oder die Brille wird um eine Dioptrie irgendwie schärfer gestellt, sodass man dann noch was erkennen kann, was man davor vielleicht nicht sehen konnte. Und dann mitzubekommen, ah ja, okay, da ist jemand gerade in einem totalen Hochstress. Da ist jetzt vielleicht nicht mehr viel Frontalhirn online und die Sprachwahl, die Wortwahl ist vielleicht nicht die feingetunteste oder die Intonierung ist nicht mehr am feinsten. Und vielleicht ist das jetzt einfach gerade eine Zustandsäußerung und keine verbal-inhaltliche Äußerung, was mir jemand sagt. Und sowas einordnen zu können, macht, glaube ich, auch im Zusammenleben einfach einen ziemlich großen Unterschied aus, so im Kontakt.
Ja, mir hilft das zum Beispiel, Dinge nicht so persönlich zu nehmen an manchen Stellen. Also sowohl damals mit meinen Kindern, ne, die haben nicht explizit gegen mich irgendwie gewettert, sondern es war wirklich, wie du sagst, einfach eine Zustandsäußerung. Und es hatte gar nichts mit mir zu tun. Also vielleicht war ich der Auslöser, aber erst einmal war das keine Reaktion gegen mich.
Ja, ich finde die Ergänzung auch super wertvoll, weil das ist schon ein Teil der Vision, glaube ich. Wenn mehr von diesem Wissen in der Welt wäre, würde man zum einen weniger persönlich nehmen, man könnte weniger persönlich nehmen. Natürlich ist das nicht alles, was sich automatisch ergibt, aber man hätte dann doch mehr Möglichkeiten. Oder auch eben auf Selbstverurteilung mehr und mehr zu verzichten und mehr sich selbst auch wertzuschätzen für den Weg, den man gegangen ist. Oder auch milde zu sein, wenn man gewisse Reaktionen noch immer hat, aber man dann inzwischen wenigstens einordnen kann, dass sie eigentlich Schutzfunktion haben und nicht Ausdruck eines schlechten Charakters oder sowas sind. Und gleichzeitig mache ich da auch tatsächlich hier und da eine Beobachtung, die, glaube ich, ganz natürlich ist, wenn wir solche Werkzeuge oder Sichtweisen bekommen, wie zum Beispiel, jemand ist dysreguliert und deswegen unfreundlich oder jemand hat einen Hochstress und ist deswegen aggressiv, dass wir da achtsam sein dürfen oder viele Betroffene müssen ein bisschen aufpassen, dass sie das nicht dann wiederum gegen sich verwenden, um endlos tolerant zu werden. Also das wäre ein unerwünschter Nebeneffekt, dass das Traumawissen oder auch Traumasensibilität so missverstanden würde, dass man alles entschuldigt und dass man sozusagen auch dafür flexibler wird oder toleranter wird für den, werteuntreuen Aspekten. Also wenn man zum Beispiel den Wert des Respekts oder der Würde in seinem Leben schützen möchte, dass man dann aufgrund von dem Verständnis, was man durch Traumawissen, Nervensystemwissen erlangen kann, toleranter wird gegenüber Werteverletzungen. Das wäre schade. Und gleichzeitig eine Reinszenierung von einem alten Symptom, was auch wieder oft traumabedingt ist oder nervensystembedingt ist, nämlich dass man eigentlich Konflikten sowieso gerne ausweichen möchte, weil Bindungsabbrüche oder Streit ein großer Trigger sein kann. Das vielleicht als kleiner Nebenwirkungsdisclaimer.
Ja, absolut wichtiger Punkt. Also dysreguliert zu sein oder unter Traumafolgestörungen zu leiden, ist keine Entschuldigung für grenzüberschreitendes Verhalten. Also auch da bleibt die Verantwortung bei einem, sich eben auch drum zu kümmern.
Ja.
Mhm. Ja, total. Mir ist gerade, während du gesprochen hast, eingefallen, du hast dazu auch eine eigene Podcast-Folge gemacht, Verena. Nämlich, ich glaube, sie heißt, wenn Verständnis toxisch wird. Also das ist auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Folge, gerade in diesem Kontext. Weil ja, also ich glaube auch, dass das oft eine große Herausforderung ist. Und ich finde es sehr schön, dass du das auch so klar benennst, dass das Verständnis auch Grenzen hat. Beziehungsweise, dass die Grenzen, die man selbst hat, trotz Verständnis für die andere Seite aufrecht bleiben und jeder Mensch wirklich in der Verantwortung ist, sich um das eigene Verhalten zu kümmern. Und auch wenn ein Mensch vielleicht aus guten Gründen dysreguliert ist, entbindet ihn das nicht aus der Verantwortung, sich auf den Weg zu machen, um zu schauen, wie er da andere Strategien finden kann.
Ja, und dabei hat er alle Unterstützung verdient, die es nur irgendwo gibt.
Ja, auf jeden Fall. Und auch das ist eine schöne Vision, oder? Ich meine, stellt euch doch mal vor, wenn das möglich wäre. Es gibt ja so viele Menschen, die chronisch dysreguliert sind, die unter Trauma leiden. Und wenn es dort sowohl Verständnis gäbe und gleichzeitig auch dieses Verständnis für die eigene Verantwortung vorherrschen würde. Also was das alleine in der Gesellschaft verändern würde, das fände ich großartig.
Ja, es würde so vielem den Boden entziehen, so viel Verletzung, Manipulation oder auch Scheinsicherheiten und Scheinstabilitäten. Ja, das wäre wirklich großartig.
Magst du da direkt noch ein bisschen mehr dazu sagen, jetzt gerade mit diesem Stichwort Scheinsicherheiten und Stabilitäten, was ja, glaube ich, ein großes Thema ist, wenn man so ins politische Feld auch schaut, in unser, auch wie wir zusammenleben und uns vielleicht die Welt ein bisschen einfacher gestalten aus Mangel eigener Kapazitäten für die Komplexität, die da ist.
Ja, ich versuche es gerne. Also wenn ich versuche, es ganz einfach runterzubrechen, dann sind wir im Grunde bei was die Kathi zu Beginn gesagt hat, nämlich, dass wir zustandsbedingt reagieren, agieren, empfinden, interpretieren. Also das, was Deb Dana zum Beispiel in dem Satz Story follows State auf den Punkt bringt. Dass also die Interpretation, wie wir ein Geschehenes oder eine Begebenheit interpretieren und verstehen, ganz eng gekoppelt ist an unseren Nervensystemzustand. Und je nachdem, in welchem Zustand wir sind, beispielsweise in einem sympathikotonen Zustand mit einer inneren Kampfhaltung, einer mobilisierten Abwehrenergie, suchen wir in diesem Zustand und aus dem Blickwinkel, den wir dann haben, nach Sicherheit. Also wenn wir in einer Kampfreaktion sind, dann so finden wir in Anführungszeichen am ehesten Sicherheit, wenn wir wissen, wen wir bekämpfen können, wohin wir unsere Kampfenergie richten können. Und dann geben uns vermeintlich beispielsweise Feindbilder und Feindbilder bekämpfen zu können ein Gefühl von Sicherheit, was aber in Wirklichkeit eine Scheinsicherheit ist, weil es ja in einer aktivierten und dysregulierten Empfindung geschieht. Also wir fühlen uns bedroht und daraus schließen wir, dass das Eliminieren des Aggressors oder der Bedrohung uns Sicherheit geben würde. Und in diesem Zustand entgeht uns jede andere Möglichkeit von Lösung für beispielsweise eine tiefer liegende Sicherheit, wie beispielsweise Frieden oder Kompromisse zu finden. Und das spiegelt sich in so vielen Bereichen unserer Gesellschaft und auch im Mikro- und im Makrokosmos einfach wieder, dass wir aus unserem Zustand heraus versuchen, Sicherheit zu kreieren, was dann aber die dahinterliegende Dynamik nicht berührt, sondern nur auf der Symptomebene quasi Energie bündelt und dadurch das darunterliegende Problem letztlich aufrechterhält. Und genauso auch in anderen Zuständen, wenn wir eher so in einer beispielsweise sozialen Unterwerfungshaltung sind, wenn wir uns also bedroht fühlen und uns durch die Fawn Response oder Unterwerfung oder Please and Appease oder wie auch immer verschiedene Formen dieser Reaktion sind, versuchen abzusichern, dann werden wir von uns sehr viel hergeben und von uns sehr viel über Zugeständnisse und vielleicht sogar eben auch Anbiederung verraten bis hin zu unserer Würde und darüber so etwas wie eine Art Scheinsicherheit fühlen, weil wir damit etwas Kontrolle und ein bisschen Einfluss haben. Und das meine ich mit Scheinsicherheiten, dass wir aus einem dysregulierten Zustand letztlich nicht in der Lage sind, echte Sicherheit anzusteuern, sondern versuchen, über die dem Zustand entsprechende Handlung eine Scheinsicherheit zu kreieren. Und das sehen wir, wenn wir in die Welt blicken, glaube ich, ganz gut. Mhm. Mhm.
Ja, und das ist ja auch was, das frustrierenderweise, also einem ja gar nicht auffällt in diesem Zustand, weil man, wenn man in diesem Zustand ist, ja wirklich sich die Welt dann genauso anfühlt, wie man handelt. Das ist was, das ich als total spannend finde, wenn man mit Nervensystemwissen auf dem Weg ist, an wie vielen Stellen man merkt, wie stark eigenes Verhalten eigentlich aus solchen darunterliegenden, unbewussten Impulsen gesteuert wird. Also wie viel uns unsere Geschichte und unser Zustand im Nervensystem, unsere vorherigen Beziehungserfahrungen und unser Gefühl von Sicherheit in der Welt ausmacht für das, wie wir dann handeln können überhaupt. Also ich finde, das hat was sehr Spannendes, sich damit zu beschäftigen und manchmal auch ein bisschen was Erschreckendes, wenn man merkt, wow, ich dachte, ich treffe hier meine Entscheidungen und nö, meine Angst trifft hier Entscheidungen. Das ist irgendwie manchmal, ganz schön spooky.
Und genau das wird ja ganz oft auch eben bewusst eingesetzt, ne? Sowohl in der Politik zum Beispiel, in dem Ängste geschürt werden und Personengruppen kriminalisiert werden, die aber statistisch gesehen einfach, wo das einfach nicht stimmt, ne? Was nicht auf Fakten basiert. Oder zum Beispiel der Kapitalismus funktioniert auch prima mit dysregulierten Nervensystemen, indem wir dort einfach ein Mangelgefühl erstellen und nur wenn du das und das kaufst, dann gehörst du dazu oder bist du richtig oder siehst du gut genug aus, um geschätzt zu werden oder was auch immer. Und zufälligerweise habe ich hier das passende Produkt dazu. Das ist natürlich viel verkaufsförderlicher in diesem, also so einen Nervensystemzustand zu kreieren und dann das passende Produkt oder die eigene passende Partei Strategie anzuwerben, um die Menschen gefügig zu machen. Und ich finde, das zu erkennen alleine, diese Mechanismen, die dahinter stecken, die können, also das zu enttarnen, zu entlarven, alleine das kann schon einen totalen Unterschied machen. Und wenn wir es dann auch noch im nächsten Schritt schaffen können, zwischen, also uns zu beobachten, zu merken, aha, ich gucke gerade Social Media und sehe da diese ganzen jugendlich anmutenden Frauen in den Wechseljahren, und die so völlig faltenfrei und keine Ahnung, top gestylt, super aufgeräumt alles, ne, auch noch junge Kinder, keine Ahnung, ein Bild kreieren, wie es natürlich bei allen, also es, ne, man macht Social Media auf und es, bei allen sieht es so aus. Und dann fühle ich mich völlig ausgeschlossen. Und wenn ich das aber in mir merke, dass dieser Mechanismus in mir auch greift, was ja total menschlich ist. Ja, wir sind ja berührbare Wesen und natürlich reagieren wir auf solche manipulierenden Mechanismen. Aber wenn wir es dann schaffen, das in uns zu bemerken, und dann den Zeitraum zwischen Impuls und Handlung zu verlängern und da zu blicken, einfach, ah, hier bin ich wieder, hier habe ich einen Werbekatalog vor mir liegen und die bringen mich gerade in einen Zustand, der mich zum Kaufen animiert. Ich glaube, ich orientiere mich gerade mal im Raum und gucke in den Spiegel und sag mir mal wieder selber, Kathi, ey, du bist schön so, wie du bist und gut so, wie du bist. Und dafür brauche ich nicht Produkt XY. Und ich finde, das würde die Welt tatsächlich auch schon verändern. Wie viele unnütze Produkte einfach nicht mehr verkauft würden.
Und dann nicht mehr produziert würden.
Ganz ja, genau. Auch das, genau. Also es wäre schon, es gibt ja jetzt seit einer Zeit diesen Nutri-Score, wo irgendwie draufsteht, rot-grün-gelb, genau wie eine Ampel, so wie gesund ist das Ding. Und da wäre schön, wenn draufstehen würde, fördert Scheinsicherheit oder fördert echtes Sicherheitserleben?
Ja, ganz genau. Ja.
Im Grunde ist es ja, ist unsere, ja, unsere Offenheit und unsere, ja, die Verletzlichkeit, die dahinter steht, für diese Angebote so empfänglich zu sein, ist ja die Suche die fortwährende Suche nach Sicherheit, wenn wir sie eben nicht in uns tragen. Und ja, das ist schon ein Riesengeschäft einfach, klar. Mit Angst und mit Mangel an Sicherheit kann man alles im Grunde machen.
Ja, absolut. Kann man Menschen dazu bringen, Parteien zu wählen, die ihnen selber schaden?
Ja, genau. Die Angst oder das Dysregulierte und Nicht-Erleben von Sicherheit macht uns auch, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, und die Martha hat es vorhin viel fachlicher ausgedrückt, es macht uns ein bisschen dumm und dumpf. Also der präfrontale Kortex oder unsere ganz kritischen und reflektierten Anteile sind in einem hochaktivierten Nervensystem schwerer zu erreichen. Und vielleicht eine winzige Anekdote dazu von vergangenem Samstag, also wenn es ausgestrahlt wird, ist schon ein bisschen her, aber gerade ganz aktuell hatte ich einen Kreditkartenbetrug vermeintlich und war in einer Telefonschleife mit meiner Kreditkartengesellschaft, die mir unbedingt helfen wollte, diesen Betrug jetzt abzusichern und mich zu retten. Und ich hatte keine Angst bei dem Gespräch. Also ich hatte tief in mir das Gefühl, das wird schon alles gut und das Geld ist ja noch nicht weg und so weiter. Also ich war recht entspannt, auch wenn ich im Regen auf der Straße stand und meine Freunde drin beim Essen saßen und es war echt kein gutes Timing. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ist schon alles gut, und da wurde mir aber doch erst nach einer Stunde durch meine regulierte Präsenz klar, hier sind gerade drei super eloquente, gut geschulte und sehr engagierte Menschen dabei, mich nach Strich und Faden zu verarschen und mir Geld aus der Tasche zu ziehen. Es war nämlich kein Kreditkartenbetrug, sondern die Unterstellung eines Kreditkartenbetrugs sollte dazu führen, dass ich irgendwelche Informationen rausplaudere.
Wow.
Also das war schon ein krasses Erlebnis, weil da wirklich Menschen versucht haben, über Angst erstmal mich zugänglich zu machen und dann mit ganz viel Freundlichkeit und Empathie und Zugewandtheit und wir helfen ihnen und sie müssen keine Angst haben und wie schön, dass sie noch so nett sind. Andere schreien uns an dieser Stelle schon an, weil es so lange dauert. Und es war ganz interessant zu spüren, an welchen Stellen es einfach geklappt hätte nach 5 Minuten, wenn ich wirklich Angst gehabt hätte. Und diese Perfidie, die wollte ich gerade so als Beispiel auch nochmal nehmen, wie, also wenn wir sehr dysreguliert sind, verlieren wir Zugang auch zu unseren Fähigkeiten, Signale zu entschlüsseln als bedrohlich oder als Sicherheit geben. Wir sind sehr dann durch ein aktiviertes Bindungssystem auch sehr schnell angewiesen auf andere. Und wenn uns dann jemand sehr empathisch gegenübertritt, wollen wir uns gerne auch an ihm koregulieren. Und wenn das in dem Moment leider ein Betrüger ist, dann ist es sehr hilfreich, wenn wir noch etwas Zugang haben zu unserer inneren Resonanz, weil etwas in uns spürt, ist das gerade wirklich Koregulation oder ist das eigentlich eine eiskalte Abzocke, wie in diesem Beispiel?
Definitiv, krass.
Oi, oder? Also, ja, genau. Und der Punkt, der ist mir gerade nochmal in den Sinn gekommen, wie viel uns verloren geht auch, beziehungsweise unzugänglich ist in der Dysreguliertheit, womit ich niemandem, also es kann ganz schnell falsch verstanden werden, wenn ich sage, es macht uns ein bisschen dumm. Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern damit will ich nur ganz deutlich skizzieren, es geht uns der Zugang verloren zu gewissen Fähigkeiten, die wir haben. Und auch deswegen ist Regulation ja so ein Geschenk. Die Fähigkeit zu erlernen oder Zugang zu haben zur Selbstregulation gibt uns unterm Strich auf ganz vielen Ebenen mehr Schutz und Sicherheit und eben auch eine Unterscheidungsfähigkeit zu wirklich zugewandten, echten, empathischen Menschen oder zu anderen Unterscheidungen.
Absolut. Und wobei ich da auch nochmal dran denken muss, ne, angenommen, du hättest Angst gehabt und dann brauchst du ja eine schnelle Lösung.
Ja, genau.
Denn da ist ja auch Zeit im Spiel, ne? Also gerade so KreditkartenbetrügerInnen, die heben ja dann zack, zack, zack schnell das Geld irgendwie ab. Meinem Sohn ist das auch schon mal passiert. Und da war hart erarbeitetes Geld, war wirklich einfach weg.
Wahnsinn.
Und da spielen die mit der Zeit. Und in so einer Akutsituation brauchst du eine schnelle Lösung. Und wenn du Angst verspürst, guckst du nicht mehr in die Zukunft. Du hast kein Interesse mehr an langfristigen Lösungen, weil du gerade, weil gerade die Hütte am Brennen ist. Und dann kümmerst du nicht um, was mache ich in Zukunft mit dem Brandschutz anders, sondern da brauchst du jetzt die Lösung. Und genau das wird ja dann auch ausgenutzt, beziehungsweise das ist genau das, was du sagst, da haben wir nicht mehr Zugriff auf diese Fähigkeiten, diese Langfristigkeit, die Nachhaltigkeit. Und das ist ja genau das, was gerade so BetrügerInnen oder auch populistische Politik total ausnutzen, die dann eben in diesen Angstzustand versetzen, um diese kurzfristigen Lösungen anzupreisen. Hey, und ich habe jetzt die Lösung für dich. Wähl mich oder kauf mein Produkt oder whatever. Genau. Das, was ich dir gerade anbiete. Aber denk bitte nicht weiter.
Genau. Schließ das Abo jetzt ab.
Ja, ja, ganz genau. 3 Jahre, Verena König, 2000 Euro im Monat.
Scheinsicherheit, genau. 2 Jahre Scheinsicherheit.
Wow. Ja. Ja, ich wollte jetzt dazu einfach nur kurz ergänzen, weil also ich stecke ja noch in einem Nervensystem, das durchaus mit ganz schönen Dysregulation immer wieder zu tun hat. Und ich wollte einfach mal für alle ergänzen, die das vielleicht auch ganz gut kennen unter den Zuhörenden, dass auch während man noch auf dem Weg ist, das zu lernen, sich einfach schon ganz viel verändert, dadurch, dass man Wissen bekommt und Wissen einfach wirklich Orientierung schafft. Und Kathi sagt immer, Wissen schafft Orientierung und Orientierung schafft Sicherheit. Und ich glaube, das ist einfach eine total treffende Aussage, dass, und ist auf jeden Fall jetzt in so einem Kontext auch meine Erfahrung, dass alleine schon, wenn ich einschätzen kann, ich bin gerade völlig hochgedreht und ich bekomme das mit, dann weiß ich, dass ich in diesem Zustand keine guten Entscheidungen mehr treffe und kann mich vielleicht ein Stückchen zurücknehmen. Und das ist jetzt, also ich weiß nicht, ob ich das unbedingt hingekriegt hätte in so einer Telefonsituation, wie du sie gerade geschildert hast, Verena. Also ich glaube, das ist schon sehr die hohe Schule, in so einer Situation noch also eine gute Regulation zu behalten und gut sich in Sicherheit verankern zu können. Genau, aber in ganz vielen Situationen gibt einfach alleine diese Orientierung im eigenen Nervensystem schon wirklich, also die kann da wirklich schon großen Unterschied machen. Auch wenn man vielleicht das noch nicht runterregulieren oder verändern kann, aber es einfach mitzubekommen und einordnen zu können, macht schon einen großen Unterschied oft aus.
Ja, total. Ja, und da auch nochmal wirklich auf die Vision zu kommen, ne? Stellt euch mal vor, da gäbe es viele Nervensysteme, die sich in so einer Situation gut selbst regulieren können und eben nicht in diesem Angstzustand stecken bleiben. Also da vielleicht kurzzeitig reingehen, das erkennen und dann eben innere Fähigkeiten und vielleicht auch Tools haben, um wieder zu einem inneren Sicherheitserleben zurückzufinden und dann viel eher so einer Manipulation die durchschauen können und anders zu handeln. Und eben, ne, bei Verena sind sie wirklich einfach an die falsche Person geraten mit diesem Betrug. Und das wäre ja wünschenswert für alle. Und stellt euch mal vor, die Menschen lassen sich nicht mehr so leicht verarschen. Und das hat ja überhaupt nichts mit Dummsein oder Nicht-Dummsein zu tun, sondern wirklich Zugriff auf diese inneren Fähigkeiten zu haben, die einem da bewusst an manchen Stellen ausgeschaltet werden. Und ich finde, das ist so selbstermächtigend und sich auch so die Macht über das eigene Leben zurückholen, sich zu wappnen gegen Manipulation von, ich sag mal, bösen Mächten. Also auch von Kriminalität und Populismus, da dem was entgegensetzen zu können. Also ich kann da meine Regulationsfähigkeit entgegensetzen. Und das ist echt was wert. Das kann den Unterschied machen.
Ja, ich glaube, du hast doch auch irgendwann mal was gesagt, also einen ganz logischen, aber sehr deutlichen Kontext hergestellt zwischen Demokratie und Regulation. Also ja, das einfach für ein demokratisches Zusammenleben, also eine gesunde Demokratie, auch Regulation sehr hilfreich ist, auch weil es definitiv eben viel damit zu tun hat, zu leben und leben zu lassen und sich nicht ständig bedroht zu fühlen von jemandem, der vielleicht eine andere Meinung hat beispielsweise.
Ja.
Und was ich vielleicht noch auch ganz, was ich schon wichtig finde, wenn wir früh im Leben die Möglichkeit eben nicht hatten, Selbstregulation zu lernen, weil wir einfach zu wenig Koregulation erfahren haben. Also wenn wir früh anfangen mussten, mit Scheinsicherheiten durchs Leben zu finden und uns da durchzuhangeln, dann haben wir ja oft sehr komplexe und vielschichtige und sehr intelligente Anpassungsleistungen vollzogen. Mhm. Und dann ist die Dysregulation oft auch die Wurzel oder der Ursprung von einem komplexen Selbstbild, einem Weltbild, einem Verständnis von Beziehungen, einem Verständnis von, was ist ein Konflikt, was ist Nähe, was ist Bindung. Also da ist ja oft, da zieht sich die Folge der Dysregulation oft durch sehr viele Lebensbereiche und in unterschiedlichste Persönlichkeitsfelder und Lebensfelder, so dass man dann schon sprechen kann von Glaubenssystemen, die man hat, oder von Überzeugungen, die eben auch traumabedingt sind. Und das füge ich auch oft hinzu als Ergänzung, weil es schnell unterkomplex klingt, wenn man lediglich in Anführungszeichen von Regulation spricht. Also wenn man so, was man auch beobachten kann in den sozialen Medien, wenn man zum Beispiel Regulation nur über Übungen begreift. Also beispielsweise über sowas wie das, was wir am Anfang gemacht haben, oder über tägliche Routinen oder Achtsamkeit oder ähnliches. Und dass es für viele nicht genügt, allein auf dieser Ebene zu bleiben, was es ist sehr hilfreich und wichtig. Aber wir tauchen, und da kann Martha bestimmt auch, vielleicht kannst du das bestätigen, weil du auch so von deinem Weg ein bisschen erzählst hier und da, diese Tiefe, die diese Integrationsprozesse haben, diese Türen, die aufgehen, wenn wir mehr Regulation lernen, die sind ja oft auch reichhaltig. Also so nach dem Motto, wenn ich nach und nach mehr Kapazität in mir finde, weil ich zum Beispiel lerne, mich im Hier und Jetzt zu orientieren, dann kommen ja manchmal auch erst Gefühle zum Vorschein, die vorher kompensiert wurden. Oder es werden uns Beziehungsmuster bewusst, wo wir merken, die will ich aber nicht weiterführen. Ja, so will ich das gar nicht weitergestalten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch hinzuzufügen, dass Regulation zu lernen nicht direkt die Lösung ist für gewisse Probleme, sondern oft der Anfang eines längeren und schönen Prozesses, der aber auch reichhaltig ist und dem wir uns widmen müssen und dem wir uns auch stellen müssen, auch gesellschaftlich. Wenn wir regulierter werden oder mehr Kapazität schaffen, dann beginnt die Aufarbeitung, dann fliegen uns die unerledigten Dinge nach und nach um die Ohren, und dafür brauchen wir dann auch gewisse Haltungen oder eben diese Fähigkeiten, ja. Mhm.
Ja, total. Ich glaube, das können Kathi und ich. Wir haben hier synchron genickt in die ganze Zeit. Ich glaube, das können wir wahrscheinlich beide auch ganz gut bestätigen, dass Regulation eben ganz oft nicht angenehm ist. Also sagst ja du auch, Kathi, immer wieder im Beipackzettel der SOS-Übungen zur somatisch orientierten Sicherheit. Und das ist einfach, ja, so wie du das gerade gesagt hast, Verena, einfach dann überhaupt erst Themen gehalten werden können und damit auch oft erst Themen gesehen werden können, die vorher eben unbewusst Verhalten gesteuert haben, aber gar nicht ins Bewusstsein dringen konnten, weil gar nicht die Kapazität da gewesen wäre, sie zu halten.
Genau. Wir haben dazu ja auch eine Folge in den Basisfolgen gemacht, Martha, ne, wo wir über die Missverständnisse über Regulation gesprochen haben.
Genau, das ist die Folge 04. Ja. Und wenn, es ist so schön, dass du immer so beeindruckt bist, Kathi, wenn ich weiß, welche Folge das ist.
Finde ich auch total beeindruckend.
Nicht nur bei unseren Folgen, auch bei Verenas Folgen.
Bei denen, die mich besonders angesprochen haben, ja, tatsächlich. Genau. Ja, die Basisfolgen sind dann vielleicht tatsächlich auch ein guter Hinweis für Menschen, die einfach mehr einsteigen wollen ins Thema Regulation und sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, weil es da in den Folgen 01 bis 04 bei uns im Podcast darum geht, was ist Regulation eigentlich, wieso ist Regulation first sinnvoll, wieso ist Regulation, was das länger dauert und wirklich eher ein Prozess ist als eine 1, 2, 3, wir lösen das Sache und eben die Missverständnisse über Regulation.
Ja, zum Beispiel, dass Regulation nicht bedeutet, immer entspannt und gechillt zu sein, ne?
Ja.
Total. Denken ja viele.
Ja. Aber wenn ich euch jetzt hier beide schon so zusammen habe, dann möchte ich das jetzt auch nochmal nutzen, um euch nach eurer Vision nochmal so ganz konkret zu fragen, weil ihr seid ja beide wirklich mit Herz und Leidenschaft und sehr viel Einsatz dabei, mit diesen Themen in die Welt zu gehen und das Wissen zu verbreiten. Und ich denke, ein bisschen ist es jetzt schon rausgekommen, um welche Eckpunkte es dabei geht. Aber vielleicht wollt ihr auch einfach noch ein bisschen so eure persönliche Vision teilen, wofür ihr das macht oder was ihr euch wünscht, damit das sich daraus entwickelt. So. Magst du direkt wieder beginnen, Verena?
Kann ich gerne machen, ja. Also die Vision könnte man natürlich bis in kleinste Details ausschmücken und durchdenken. Und ich glaube, was für mich da drin ganz zentral ist, ist, dass wenn wir Traumawissen in die Welt tragen, wir zum einen all jene, die betroffen sind, aus ihrer Einsamkeit heraushelfen können. Also dass das trennende Element, was Trauma hat, das Traumaverbundenheit zerreißt, dass wir dem heilsam begegnen können. Durch all das, was wir schon besprochen haben, dass also mehr Verbundenheit entsteht und dass wir dadurch nicht nur unverarbeitete traumatische Erfahrungen anfangen zu integrieren, zu verarbeiten, zu verstoffwechseln, über Generationen hinweg vermittelte auch kollektive und globale Traumatisierungen, sondern dass wir damit natürlich auch präventiv unterwegs sind. Also dadurch auch die Möglichkeit schaffen, denen, die nach uns kommen, denen, die länger hier sein werden als wir, etwas Last abzunehmen, die nicht mal ihre eigene ist und die wir aber zurücklassen, wenn wir uns nicht drum kümmern. Mhm. Und dass wir ihnen dadurch auch ermöglichen, mehr zu gestalten, statt nur mit dem beschäftigt zu sein, was sie bewältigen müssen. Was durchaus ein Lebensgefühl ist, was viele junge Menschen haben. Auch ohne eigene Traumatisierung leben sie in einer Welt, wo sie mehr mit Bedrohung konfrontiert sind als mit Perspektive. Ja, wenn man das ganz global und übergeordnet betrachtet, von Klimawandel bis hin zu geopolitischen Bedrohungen und so weiter, was auch alles so sehr miteinander verwoben ist. Und Traumawissen, das Wissen über Trauma und seine Dynamiken und Folgen in die Welt zu tragen, hat, und das ist auch schon angeklungen, so etwas Selbstwirksamkeit stärkendes, etwas Herzöffnendes, etwas Empathieförderndes und etwas, was Verbundenheit schafft und uns ganz einfach gesagt zurückbringt in unsere Menschlichkeit und in diese schönen Seiten der Menschlichkeit. Und das ist ganz groß und übergeordnet gesagt so meine Vision, die in allen kleinen Kapillaren des menschlichen Weltgeschehens dann ihren Ausdruck finden können.
Ja, total, total schön, diese Perspektive auch aufzumachen von einem, dass es uns mehr ins Agieren als ins Reagieren bringen kann. Und so wie du auch vorhin gesagt hast, mit Story Follow State ist natürlich die Ideen, die man hat, wenn man nicht in einem Bedrohungsgefühl lebt und einfach der Nervensystemszustand einer von Verbundenheit ist, da kommen auch ganz andere Ideen und Projekte daraus heraus. So.
Ja, genau. Ja.
Ja, Kathi, dann mag ich diese Frage auch an dich geben. Hast du auch Lust, ein bisschen zu erzählen, was so deine Vision ist, wie du dir, wofür du gerade hier gehst, ja auch.
Ja, ich glaube, es hat schon auch ganz viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun, weil meine Eltern nicht sehr traumainformiert waren, würde ich sagen. Und ich da aktiv drunter gelitten habe und es wirklich viel Anstrengung gebraucht hat, viel Geld, viele Ressourcen gebraucht hat, um das aufzuarbeiten. Und es mir an vielen Stellen das Leben echt ganz schön schwer gemacht hat. Und wer von Trauma betroffen ist, weiß, in wie viele kleine Aspekte sich Traumafolgestörungen reinsetzen können und was das für eine harte Arbeit ist, das aufzuarbeiten und zu integrieren und auch die Päckchen, die die vorherigen Generationen dann auch noch so übergeben haben, weil sie eben das Wissen nicht hatten, weil sie die Möglichkeiten, die Privilegien nicht hatten etc. Und die wir so mitschleppen und wenn wir uns eben nicht drum kümmern, eben auch weitergeben. Und ich glaube, das ist ganz viel mit meinem Motor, dass ich natürlich erstmal für meine beiden eigenen Kinder es anders machen wollte, dass ich denen weniger Gepäck in ihre Rucksäcke reinpacken wollte und nicht noch eigenes dazu packe, möglichst wenig. Und dann natürlich einfach auch, ja, für alle Kinder dieser Welt. Also ich möchte, also meine Vision ist da tatsächlich, mein Hauptarbeitsschwerpunkt ist die Arbeit für Kinder. Ich arbeite ja sowohl mit Kindern direkt und schreibe auch Bücher direkt für Kinder, aber eigentlich arbeite ich ja mit den Erwachsenen, die mit Kindern zu tun haben, weil meistens es die Erwachsenen sind, die es verkacken. Oder die einfach in der Verantwortung sind, ja. Wir Erwachsenen tragen die Verantwortung sowohl für den Umgang mit Kindern als auch für die Umgebung, in der Kinder aufwachsen, die wir ihnen hinterlassen. Und da, ne, das fängt für mich beim Zuhause an. Also das fängt für mich bei meiner, wie ich mit mir selbst umgehe an, wie ich mit meinen Kindern zu Hause umgehe, in was für Einrichtungen ich sie schicke zum Beispiel. Dann auch, und auch was für eine Umwelt ich ihnen hinterlasse, was für ein politisches Umfeld ich versuche mitzugestalten, was für ein menschliches Umfeld ich versuche mitzugestalten. Das liegt ja erst einmal alles in der Verantwortung von uns Erwachsenen. Und das ist so ein bisschen meine Vision, die Erwachsenen dafür zu sensibilisieren, auszubilden, dass sie überhaupt in der Lage sind, eigentlich dieser Verantwortung auch ein bisschen gerecht zu werden, Kindern gegenüber. Und es ist natürlich nicht die Lösung für alles, also die Welt ist komplex, aber ich glaube, dass Regulation in diese Welt zu bringen ein ganz großer Aspekt davon ist. Also weil sich Regulation überall, wo Menschen, eigentlich überall, wo Nervensysteme, Säugetiere aufeinandertreffen, aber die menschlichen Säugetiere sind so die, wie soll ich sagen, herrschsüchtigsten vielleicht, die machtvollsten, die denken, dass sie auch über vielem drüber stehen und mächtiger sind als andere. Und ich finde, damit haben wir eine Verantwortung. Und wenn wir da das Thema Regulation mit reinbringen, nicht nur mit Denken, sondern auch in die Nervensysteme rein verkörpern. Es ist ja nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern es hat ja viel mehr mit dieser inneren Arbeit zu tun. Ja, es ist ja nicht nur, du hörst jetzt hier einen schönen Podcast und nickst die ganze Zeit und dann hast du das inhaliert, sondern es ist ja ein aktiver Tunsprozess, sich damit zu beschäftigen, sich mit der eigenen Regulation zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist so in meiner Vision, wenn dieses Wissen, wenn wir das schaffen, großflächig in die Breite zu bringen. Verena zum Beispiel, ne, durch ihre Coaching-Ausbildung, wo du ja auch mit dafür sorgst, dass Menschen, die mit Menschen arbeiten, dieses Wissen haben und erstens nicht noch mehr Schaden anrichten durch Uninformiertheit und gleichzeitig aber auch ja weiter informieren können und diese innere Haltung, dieses Wissen weiterzubringen. Also da kriege ich richtig ein Kraftgefühl. Ja, wenn wir das, wenn wir uns da auch zusammentun und immer mehr werden, die dieses Wissen haben und das in die Welt bringen, dann kann das echt gut werden.
Ja, das ist ein total schönes Bild und eben auch so die Vorstellung von, statt wo jetzt in so vielen Systemen Dysregulation sich verstärkt und weitergibt, zu schauen, dass es so eine Grundlage von Regulationsfähigkeit gibt und sich damit Regulation und Regulationswissen weitergibt, das wäre echt großartig. Ich kann mich erinnern, in eurem letzten Podcast-Gespräch, das habe ich nämlich vorhin angehört, so um mich so innerlich schon ein bisschen einzustimmen. Ihr habt zweimal schon miteinander gesprochen, einmal 2021 im August in Verenas Podcast und einmal dann 2023, ich glaube im September, in deinem Podcast, Kathi, und das habe ich gehört. Und da habt ihr auch schon darüber gesprochen, wie toll das wäre, wenn einfach Regulation wirklich ein Fach in der Schule wäre oder wenn einfach wirklich, wenn einfach klar ist, es braucht Wissen über Regulation oft mehr, als es kognitives Wissen braucht, weil kognitives Wissen auch gar nicht landen kann, wenn man nicht reguliert ist. Und ich finde das so eine schöne Vorstellung und ihr beide bildet ja Menschen aus, du eben als Coaches, Verena, und du, Kathi, die SOS-Trainer und TrainerInnen, die dann auch wiederum andere Fachkräfte ausbilden können und in Kitas gehen und mit den SOS-Übungen einfach auch Wissen über Regulation in die Welt bringen. Und ja, erstmal einfach ein großes Danke an euch, dass ihr da so euer Lebenswerk da auch einfach darauf ausrichtet, in diese Richtung mehr Regulation in die Welt zu bringen. Und ich hoffe sehr und wünsche mir sehr, dass ganz viele Menschen das hören und da aufspringen und Lust haben, selber da auch mehr zu machen und selber sich mit Regulation zu beschäftigen. Das ist ja auch ein bisschen das, wieso wir diesen Podcast miteinander machen, Kathi, dass wir uns auch wünschen, dass mehr Regulationswissen einfach da ist und Menschen regulierter miteinander umgehen können und damit eine andere Welt gestalten können letzten Endes.
Ja, die geprägt ist von Sicherheit. Das finde ich eine schöne Vorstellung.
Gibt es von eurer Seite her inhaltlich noch irgendwas, was ihr heute auf jeden Fall noch hier anfügen wollt?
Also eigentlich war das Schlusswort von Kathi, also wäre ein, das ist eigentlich ein ganz tolles Schlusswort gewesen, die Vision, wie du sie zum Ende gebracht hast. Aber ich würde gerne noch was Kleines hinzufügen, den Raum für Zuversicht noch mal ein bisschen zu weiten, falls er sich an irgendeiner Stelle verengt haben sollte, weil wir jetzt ein paar Mal gesagt haben, dass wenn man dysreguliert ist, man nicht so gut lernen kann oder dass man dann vielleicht gar nicht aufnahmefähig ist oder Kognitives nicht landen kann. Und das ist vielleicht hilfreich, das ein klein wenig zu relativieren, denn dass wir gar nicht aufnahmefähig sind oder wissen und so etwas nicht landen kann, dafür braucht es sehr, sehr stark dysregulierte Zustände. Und unsere latente Dysregulation, die auch als Traumafolge präsent sein kann, die hindert uns nicht daran, wie auch viele wissen, zum Beispiel Hochleistung zu erbringen im Kognitiven und zum Beispiel ein High-Performer zu werden. Es ist nur dann alles an Stress gekoppelt. Also ich will damit nur die Schwelle verrücken oder die Hürde wieder wegschieben, falls sie sich aufgebaut haben sollte, weil sonst könnte so eine Idee entstehen wie, bevor ich nicht reguliert bin, kann ich nicht irgendwas Konstruktives in meinem Leben leisten. Oder wenn ich nicht erstmal reguliert bin, kann ich keine glückliche Beziehung oder ein gutes Gegenüber finden. Und so 0-1 polar ist das nicht, sondern da ist sehr viel möglich, auch mit Dysregulation. Also während man noch viel zu kämpfen hat, gleichzeitig ganz viele Fortschritte zu machen, das ist auf jeden Fall möglich. Und das sollte nicht entmutigend klingen, wenn wir das vielleicht ein paar Mal so hervorgehoben haben, wie anstrengend und heftig auch Dysregulation wirken kann.
Ja. Ja, danke. Das ist, glaube ich, noch total schön, das zum Abschluss noch mal auch so klar zu formulieren, dass es nicht alles aus ist, wenn man dysreguliert ist. Gott sei Dank, genau. Das hätte ich hier auch echt ein Problem.
Ja, ich wäre auch heute nicht hier.
Aber dass es einfach total schön sein kann und ja auch wirklich super wohltuend auf lange Sicht, also nicht immer in dem Moment, aber auf lange Sicht auf jeden Fall, was das Leben um so vieles schöner und freundlicher macht, sich auf den Weg zu machen mit diesen Themen, weil es einfach so viel mehr Handlungsspielraum eröffnet und das Leben sehr viel bunter und lebendiger wird dadurch.
Definitiv. Ich glaube, dem habe ich überhaupt nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich hier jetzt gleich mit einem ganz tiefen Verbundenheitsgefühl mit euch beiden hier rausgehen werde und voller Dankbarkeit und mich nochmal ein bisschen selbst nochmal ein bisschen bekräftigt fühle, diese Vision, also die selber nochmal zu fühlen, auch noch mehr und sie dadurch nochmal mehr in die Welt zu bringen und auch für diejenigen auf der anderen Seite des Kopfhörers, die da auch eine Einladung auszusprechen, zu gucken, an welchen Stellen hat es bei dir resoniert, an welchen Stellen ist es bei dir weit geworden und an welchen Stellen hast du den Impuls verspürt, deinen ersten oder deinen nächsten Schritt zu machen in Richtung mehr Regulation. Immer ein kleines Stückchen mehr, Schritt für Schritt.
Ja, und Umwege erhöhen dabei die Ortskenntnis. Das ist, finde ich, auch immer gut zu wissen.
Ganz genau.
Dann danke ich euch hier erstmal beiden sehr von Herzen für dieses Gespräch. Es war mir eine große Freude, mit euch darüber zu sprechen. Und für dich an der anderen Seite der Kopfhörer, falls du Lust hast, da direkt einfach noch weiter einzutauchen, dann verlinke ich dir in den Shownotes auf jeden Fall mal die letzte Folge von Verena und Kathi, wo sie sich auch über diese Themen unterhalten haben. Und natürlich Verenas Website, wo du auch ihren Podcast findest und ein total schönes Angebot von ihren Büchern über Meditationen und Online-Kurse, Webinare. Es gibt einfach ein riesen frei verfügbares Wissensarsenal, fällt mir gerade nur ein als Wort dafür. Genau, also da findest du auf jeden Fall richtig viel. Und auch Kathis Homepage verlinken wir natürlich in den Shownotes, wo du auch ihren Mitgliederbereich findest, in dem es auch darum geht, mehr Wissen zu diesen Themen zu erlangen und das auch zu verkörpern. Wir sind aktuell gerade noch bei der Fehlerfreundlichkeit in diesem Bereich unterwegs, was ein auch sehr wichtiges Thema ist, finde ich, für mehr Regulation und Entspannung im Alltag. Zu wissen, dass Fehler einfach so dazugehören können und dürfen und einfach Teil des Lebens sind. Und ja, wenn du hier im Podcast nächstes Mal wieder mit dabei bist, freuen wir uns natürlich auch, in 14 Tagen wieder ganz gewohnt mit Kathi und mir zum Thema emotionale Erholung im Alltag. Ja, damit für heute vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüssi.
Tschüss, vielen Dank.
Das war Regulation First für heute. Wenn du magst, nimm dir doch gleich noch einen Moment Zeit, um nachzuspüren, wie du dich jetzt fühlst. Das hilft deinem Nervensystem dabei, die Inhalte besser integrieren zu können. Vielleicht klingt dir von den heutigen Inhalten noch etwas in dir nach oder es gab etwas, das ganz neu für dich war.
Und wenn du Lust hast, uns in unserer Mission zu unterstützen, dann würden wir uns echt freuen. Du kannst aktiv dazu beitragen, mehr Nervensystemwissen und Regulation in die Welt zu bringen. Abonniere gerne unseren Podcast, schreib uns eine positive Bewertung und erzähl all deinen FreundInnen, Familienmitgliedern, KollegInnen davon, also all denen, denen Regulation First auch helfen könnte, mehr Selbstregulation und Milde für sich zu entwickeln.
Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.